Deutschlandfunk. Das war der Tag.
Im Studio ist Tobias Armbruster. Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Abend. Die Grenzen in Europa sind seit heute wieder geöffnet. Aber ob das ein typischer europäischer Reisesommer werden kann, das werden wir wahrscheinlich erst in den kommenden Wochen sehen werden. So viel steht auf jeden Fall fest. Die Corona-Beschränkungen, die werden an keinem Strand in Europa zu übersehen sein. Das ist gleich unser erstes Thema. Wir berichten außerdem über die Corona-Warn-App der Bundesregierung. Die soll morgen offiziell vorgestellt werden. Und sie hat schon jetzt die Unterstützung der Netzexpertin Anke Domscheit-Berg. Deren Einschätzung hören wir ebenfalls in dieser Sendung. Und in der CDU, da wächst der Druck auf Philipp Amthor. Er soll sein Abgeordnetenmandat im Bundestag missbraucht haben, um einer Firma Einfluss in Berlin zu verschaffen. Zunächst aber gehen wir gleich in die USA. Da hat Präsident Trump nämlich heute Abend einen Bericht bestätigt, der schon seit einigen Tagen die Runde macht. Die USA werden nun definitiv die Zahl der in Deutschland stationierten Soldaten reduzieren. Jan Bösche in Washington, was genau hat der Präsident da vor? Herr Bösche, hören Sie mich? Ich höre da nichts. Wir müssen noch einmal versuchen, die Leitung aufzubauen. Und ich würde einfach sagen, wir schauen gleich, ob das funktioniert hat. Jetzt höre ich aus der Regie die Nachricht, Jan Bösche ist da. Jan Bösche in Washington, was genau hat Präsident Trump da vor?
Ja, ich bin hier. Donald Trump hat die Pläne bestätigt, über die wir schon seit einigen Wochen, seit Anfang des Monats berichten. Es geht darum, die Zahl der US-Soldaten in Deutschland zu reduzieren auf 25.000. Der Präsident sagte gerade eben im Weißen Haus, es gebe in Deutschland zurzeit 52.000 Soldaten. Die Zahl ist höher als die Zahl, mit der wir normalerweise arbeiten, von der wir normalerweise hören. Die liegt nämlich bei 34.000. Die Erklärung dafür könnte sein, dass manchmal, wenn sozusagen alte Truppen abgezogen werden und neue kommen, dass dann eine höhere Zahl von Truppen in Deutschland ist. Also Donald Trump begründet diesen Abbau von Soldaten in Deutschland ganz eindeutig mit Deutschlands Verhalten in der NATO. Er sagt, Deutschland sei ein säumiger Zahler, bezahle nicht genug dafür, für den Schutz, den die USA leisteten, und darum wolle man die Zahl der Soldaten reduzieren.
Wie groß ist dieses Thema? Wie viel Aufmerksamkeit bekommt es in Washington?
Es bekommt durchaus Aufmerksamkeit, besonders in sicherheitspolitischen Kreisen. Und es ist ganz interessant, wie die Reaktionen aussehen hier schon in den vergangenen Tagen. Besonders auch in Trumps eigener Partei. Bei den Republikanern gibt es laute Kritik. Liz Cheney zum Beispiel, die Nummer 3 der Republikaner im Repräsentantenhaus, sprach von einer gefährlichen, unsinnigen Strategie. Man könne Alliierte nicht im Stich lassen, weil das würde die Freiheit der Amerikaner gefährden. Mark Thornberry, der oberste Republikaner im Militärausschuss, hat einen Brief an den Präsidenten verfasst, kritisiert sozusagen sein Vorgehen hier. 21 seiner Kollegen haben ihn unterstützt. Und in diesem Brief steht im Prinzip die Kritik, die wir immer wieder hören hier. Deutschland muss mehr bezahlen, ja, aber diese Stationierung in Deutschland würde Amerika sicher machen. Also ein Schritt des Präsidenten, der selbst in der eigenen Partei nicht gut ankommt.
Jan Bösche in Washington, vielen Dank für die aktuellen Informationen. Und damit kommen wir nach Europa. Das war heute der Tag, auf den Millionen von Deutschen, aber auch Millionen von Menschen in anderen EU-Ländern seit Monaten gewartet haben. Die Aufhebung der Grenzkontrollen in den meisten Ländern der Europäischen Union. Reisen ins Ausland werden also ab sofort wieder möglich. Urlaubsreisen natürlich, Geschäftsreisen auch. Und es ist auch eine Rückkehr zur europäischen Normalität. Denn wir leben ja eigentlich in einem Europa ohne Grenzen. Wie das jetzt aussieht, sagt uns Thorsten Huhn.
Die Deutschen dürfen wieder in fast allen Ländern der EU Urlaub machen. Seit Mitternacht sind die meisten europäischen Grenzen wieder offen. Bundesaußenminister Heiko Maas, SPD, erklärte im ZDF-Morgenmagazin, dass es für Finnland und Norwegen noch Einreisesperren gibt. Wegen einer zu großen Zahl von Neuinfektionen wird auch für Schweden eine Reisewarnung aufrechterhalten. Für Spanien besteht noch eine Sperre bis zum 21. Juni. Maas wies darauf hin, dass alle Urlauber auf eigene Verantwortung reisen.
Natürlich werden wir für die Länder, in denen es zu erhöhten Infektionen kommt, wo es Ausgangssperren gibt, oder wo etwa auch wieder Einreisesperren verhängt werden über unsere Konsulate und unsere Botschaften, die Reisenden, die deutschen Reisenden vor Ort unterstützen. Und wir werden sie dabei unterstützen, mit normalen Flügen auch wieder zurückzukommen. Aber wir werden keine eigenen mehr schicken.
Vor Reisen nach Großbritannien, Irland und Malta warnt das Auswärtige Amt. Der Grund: in diesen drei Ländern ist nach der Einreise noch eine zweiwöchige Quarantäne erforderlich. Ein Land, das bei deutschen Touristen beliebt ist und das auch gerne in diesem Sommer deutsche Gäste willkommen heißen würde, ist die Türkei. Doch für sie gibt es noch eine Reisewarnung. Sie ist sozusagen noch nicht freigegeben. Außenminister Maas sagt dazu:
Weil wir zunächst nur mit den Ländern der Europäischen Union Standards vereinbart haben, Überprüfbarkeiten, Transparenzen, die in der Europäischen Union auch funktionieren. Mit Drittländern sprechen wir jetzt jeweils bilateral. Mit dem türkischen Kollegen werde ich zum Beispiel heute Nachmittag ein Gespräch haben.
Und dabei wird es darum gehen, sind die Daten aus der Türkei belastbar und wie geht das Land mit der Pandemie um? Es sei nicht ausgeschlossen, dass auch für andere Länder in den nächsten Wochen die Reisewarnung aufgehoben werde, sagte Maas. Der Außenminister verteidigte, dass auch künftig gestrandete Urlauber an den Kosten ihrer Rückreise beteiligt werden. Das sei auch schon vor der Corona-Pandemie so gewesen, wenn auch nicht in diesem Umfang.
Es gibt ja auch welche, die sind mit normalen privaten Flügen zurückgebracht worden. Denen haben wir geholfen, ein Ticket bei einer Fluggesellschaft zu finden. Die mussten das Ticket bezahlen. Und es kann ja sein, dass diejenigen dann zahlen für ihre Rückreise, die mit einer Fluggesellschaft geflogen sind, und diejenigen, für die ein Platz in einem Flieger war, den die Bundesregierung gemietet hat, die kriegen es umsonst. Das hat also auch was mit Gleichbehandlung zu tun.
Man sei jetzt zwar viel besser vorbereitet und habe viele Sicherheitsmaßnahmen getroffen, sagte der Außenminister, aber er warnt auch alle Urlauber.
Wir sind überall in Europa besser vorbereitet, aber das ist noch lange nicht vorbei. Und jeder, der glaubt, man könnte einen Sommerurlaub erleben, wie man ihn aus der Vergangenheit kennt, der wird sich im Sommer wundern.
Sagt Heiko Maas. Wie wird er denn dann, dieser Reisesommer 2020? Seit heute kann man das sozusagen unter Laborbedingungen beobachten. Die ersten deutschen Touristen durften nämlich nach Mallorca fliegen. Es ist sozusagen ein Versuchsballon. Die spanischen Behörden wollen testen, ob das klappen kann. Pauschaltourismus in Corona-Zeiten. Oliver Neuroth.
Mit knapp 20 Minuten Verspätung setzte die Urlaubermaschine aus Düsseldorf auf dem Flughafen Palma de Mallorca auf, um 10.54 Uhr. Die knapp 190 Passagiere betraten ein so gut wie leeres Flughafengebäude. Lediglich zwei Inlandsflüge waren am Vormittag abgefertigt worden. Im Ankunftsbereich warteten 200 Reporter und Kamerateams auf die deutschen Urlauber. Nach Kontrolle der Körpertemperatur und ohne verpflichtende Corona-Tests ging es für die Touristen in spezielle Hotels auf der Insel, die an dem Pilotprojekt teilnehmen. Die Gesundheitsbehörde der Balearen kündigte an, täglich Telefonkontakt mit den Urlaubern zu halten und sich nach ihrem Zustand zu erkundigen. Im Rahmen des Pilotprojekts sollen knapp 11.000 deutsche Urlauber auf die Balearischen Inseln reisen können. Die spanische Regierung will so die Sicherheitsprotokolle testen, bevor der reguläre Tourismus wieder startet. Das sollte ursprünglich am 1. Juli der Fall sein, doch die Regierung in Madrid hat diesen Termin nun vorgezogen auf den 21. Juni. Die Laufzeit des Pilotprojekts auf den Balearen verkürzt sich damit um etwa die Hälfte.
Ob Europa diese Pandemie nun unter Kontrolle hat oder nicht, das muss ich noch zeigen. Vor allem kommt es jetzt wohl darauf an, wie gut die Behörden reagieren, wenn die Infektionszahlen wieder nach oben gehen sollten. Eine Corona-Warn-App fürs Smartphone könnte dabei helfen. Einige Länder haben so eine App schon eingeführt. Jetzt kommt die deutsche Variante. Johannes Kuhn sagt uns mehr.
Am morgigen Dienstag stellt die Bundesregierung die lang erwartete Corona-Warn-App vor. Und sie versucht, die Erwartungen zu dämpfen. Die App sei
kein Allheilmittel, aber sie ist ein wichtiges Instrument, um einen Unterschied zu machen, um Infektionsketten zu brechen.
So Bundesgesundheitsminister Jens Spahn in der ARD. Die App soll am Dienstag in den App-Stores von Android und Apple verfügbar sein. Sie registriert mittels Bluetooth-Funkverbindung, wenn zwei Nutzer sich über längere Zeit in nächster Nähe begegnen, zum Beispiel auf einer Bahnfahrt. Wird dann eine Corona-Infektion festgestellt, kann die betroffene Person ihre Kontakte per App warnen lassen. Um absichtliche Fehlalarme zu verhindern, ist dafür ein Freischaltcode notwendig. Der Warnprozess funktioniert anonym, es wird auch nicht zentral gespeichert, welche Smartphones miteinander Kontakt aufgenommen haben. Das war Datenschützern wichtig. Auch der Quellcode der App ist öffentlich zugänglich, um Vertrauen zu schaffen. Für Linus Neumann vom Chaos Computer Club ist das alles auch ein Resultat des öffentlichen Drucks, die App dezentral und datensparsam auszugestalten.
Dank der Datensparsamkeit und Dezentralität wird das Risikopotenzial für die Daten der Nutzerinnen und Nutzer stark minimiert. Das heißt, selbst wenn es nun noch Schwachstellen gibt, ist das Risiko für die Daten der Nutzerinnen und Nutzer so gut wie möglich minimiert.
Die Arbeit an der App zur Kontaktverfolgung lief bereits Ende März an. Datenschutzdebatten, aber auch interne Projektprobleme und fehlende Schnittstellen von Apple und Google verzögerten das Projekt. Ein Projekt, das die Bundesregierung Anfang Mai dann in die Hände von SAP und Telekom legte. Kostenpunkt 20 Millionen Euro. Der TÜV IT gehört zu den Stellen, die die App in der Entwicklungsphase geprüft haben. Geschäftsführer Dirk Kretschmer.
Wir haben jeden Tag eine neue Version dieser Applikation bekommen. Es sind alle von uns gefundenen Schwachstellen gelöst worden. Und somit können wir eigentlich guten Gewissens auch ein positives Urteil über diese App sagen.
Die Nutzung der App ist freiwillig. Aus der Opposition kritisieren Grüne und Linke allerdings, dass dies im Alltag umgangen werden kann. Anke Domscheit-Berg, Netzpolitikerin der Linksfraktion, plädierte am Sonntag im ZDF deshalb für ein Gesetz.
Das muss festschreiben, dass jede Verbindung von Vor- und Nachteilen mit der Nutzung oder Nichtnutzung der App nicht nur durch den Staat, sondern gerade auch durch Dritte verboten ist. Und zwar richtig per Gesetz verboten. Es muss ein Zweckentfremdungsverbot drin sein. Es muss auch eine harte Befristung in diesem Gesetz drin sein.
Mögliche Nachteile für Nichtnutzer könnten sich zum Beispiel im Beruf ergeben, wenn Mitarbeiter nur mit installierter App ins Büro dürfen. Der IT-Rechtsanwalt Stefan Schmidt erhält bereits entsprechende Anfragen von Firmen. Seine Antwort?
Man muss aus meiner Sicht unterscheiden zwischen der reinen Installation, also der Verteilung der App, zum Beispiel über ein Mobile Device Management auf die Diensthandys. Das ist aus meiner Sicht relativ unproblematisch möglich. Davon zu unterscheiden ist aber die Nutzungsverpflichtung und die ist aus meiner Sicht nicht möglich, wenn überhaupt. Dann wäre dies wahrscheinlich über entsprechende Betriebsvereinbarungen nur möglich.
Ein weiteres Szenario? Restaurants oder Veranstalter könnten den Einlass daran knüpfen, ob die Warn-App installiert wurde. Die Schweiz hatte deshalb zum Beispiel ein Begleitgesetz verabschiedet. Die Bundesregierung hält hierzulande die bestehende Gesetzeslage für ausreichend.
Aus Berlin war das Johannes Kuhn. Die Corona-Warn-App wird also morgen vorgestellt. Wir wollen deshalb noch mal etwas genauer drauf schauen. Am Telefon ist jetzt Anke Domscheit-Berg, eine der bekanntesten Netz- und Datenschutzexpertinnen in Deutschland. Sie ist Abgeordnete der Linkspartei im Deutschen Bundestag, deren netzpolitische Sprecherin außerdem. Sie gehört der Partei aber nicht an. Schönen guten Abend, Frau Domscheit-Berg.
Guten Abend, Herr Armbruster.
Frau Domscheit-Berg, haben Sie die App, die Corona-Warn-App, schon mal getestet?
Nein, sie steht ja noch nicht zur Verfügung, aber tatsächlich soll sie schon heute Abend zum Download bereitstehen, obwohl der offizielle Start erst morgen ist. Und wenn ich dann noch wach bin, wenn sie kommt, vor einer Stunde war sie noch nicht da, dann werde ich sie mir auch runterladen.
Das heißt, Sie können diese App jetzt auch schon empfehlen?
Ich würde sagen, das ist eine ausgesprochen individuelle Entscheidung, die von verschiedenen Faktoren abhängt. Also von einmal, wie wichtig einem selber ist, dass man sich und andere vor Infektionen schützt, aber zum Beispiel auch davon, was für eine Art von Handy man hat. Also wenn man zum Beispiel ein etwas älteres Android-Gerät hätte, dann würde ich eher davon abraten, weil es da in der Regel keine Sicherheitsupdates mehr gibt und dann gewisse Sicherheitslücken, zum Beispiel Bluetooth, offen sind und dann eine bestimmte Gefährdung machen, die auch nicht unendlich hoch ist. Ein Angreifer muss in unmittelbarer physischer Nähe zur Person stehen. Das ist eher selten der Fall. Aber man muss es eben trotzdem abwägen. Mit einem neueren Gerät und einem Apple-Gerät zum Beispiel ist man da deutlich sicherer. Da fällt die Entscheidung und auch die Empfehlung naturgemäß etwas leichter.
Das heißt, im Großen und Ganzen von dem, was jetzt bisher bekannt ist, ist diese App sozusagen sorgenfrei zu benutzen?
Na, der große Vorteil, den dieser Entwicklungsprozess in den letzten Wochen hatte, war ja, dass man sich für einen vollständigen Open-Source-Prozess entschieden hatte. Das heißt, man hat von der Prozessbeschreibung bis zur technischen Architektur bis zum tatsächlichen Programmiercode für das hintere Ende, also die Server, als auch für die App, die man sich dann aufs Handy lädt, alles offengelegt. Man kann als Experte sich da jede Programmierzeile einzeln angucken. Das haben über 60.000 Menschen gemacht, haben auch ganz viele kleine Fehlerchen gefunden, die zurückgemeldet, und da ist sehr positiv, konstruktiv reagiert worden. Und die Einschätzungen, die ich erhalten habe von Dritten, sind eigentlich unisono so, dass es eine wirklich solide Programmierbasis ist. Keine Hintertüren, kein Überwachungswerkzeug des Staates. Da fließen keine Daten ab und da werden ohnehin nur sehr harmlose und nicht für andere Zwecke verwendbare Daten darin gesammelt.
Ja, jetzt wird allerdings auch von Ihnen, aus Ihrer Fraktion, aus der Linkspartei und von vielen anderen Gruppen auch, wird jetzt die Forderung erhoben, dass die Bundesregierung außerdem noch ein eigenes Gesetz für diese Corona-Warn-App verabschieden oder beziehungsweise vorbereiten und erlassen sollte. Warum ist so ein Gesetz nötig?
Ich halte das Gesetz für unabdingbar aus verschiedenen Gründen, denn darin müssen einige Aspekte wirklich hart festgeschrieben sein. Einmal, weil man das braucht, zum anderen aber auch als vertrauensbildende Maßnahme. Denn diese App funktioniert nur, wenn sehr, sehr viele Menschen sehr viel Vertrauen in die App haben. Deshalb muss man manchmal auch ein Gesetz machen, von dem die Bundesregierung sagt, eigentlich braucht man das gar nicht so rein rechtlich unbedingt. Man braucht es dann aber mindestens als vertrauensbildende Maßnahme. Aber nicht nur. Da rein gehören mindestens drei Dinge. Eine wirklich harte Befristung, eine Festlegung auf, wenn die Pandemie, die erklärte Pandemie zu Ende ist, dann wird die App wieder abgeschafft. Dazu gehört auch eine sehr, sehr strenge Zweckbindung, also niemals eine Verwendung für irgendwas anderes oder ähnliches, als genau für diesen Zweck Corona-Kontakte zu verfolgen. Und das Dritte muss sein, die Freiwilligkeit zu garantieren. Und da ist mir ganz wichtig, dass wir nicht nur davon reden, dass der Staat keinen Zwang erlässt, sondern dass wir auch wirklich rechtlich verbieten müssen, dass irgendjemand Drittes, sei das ein Arbeitgeber, eine Versicherung, ein Kinoeinlasser, dass die einem sagen, ohne App hast du hier gewisse Nachteile. Kommst du nicht rein, kriegst nicht den Job. Da gibt es jetzt schon Rechtsanwälte, die im Internet erklären, dass sie zunehmend Anfragen haben von ArbeitnehmerInnen, die von ihren Arbeitgebern gehört haben, sie sollen jetzt verpflichtet werden, die App zu haben. Das darf nicht sein, dann ist das nicht mehr freiwillig.
Aber warum wollen Sie es zum Beispiel auch einem Geschäft verbieten, so eine App für Kunden, die den Laden betreten, zur Voraussetzung zu machen? Die Kunden müssen ja auch jetzt schon in vielen Läden, in vielen Geschäften ihre Kontaktdaten hinterlassen und auf solche Zettel schreiben.
Also ich finde diese Zettelwirtschaft auch absolut unvereinbar mit Datenschutzansprüchen. Ich kann da in ein Restaurant theoretisch, ich würde das gar nicht tun, aber theoretisch kann ich da hingehen und auf diesen Listen lesen, wer da schon so alles essen war. Mit wem zusammen und was die für eine Handynummer haben. Die geben ja nicht mal jeder Person ein eigenes Papier. Das sind ja wirklich Listen, wo man das alles sehen kann. Das sind hochgradig personenbezogene Daten. Mein Vertrauen ist auch gering, dass die da alle wirklich rechtzeitig wieder weggeworfen werden. Also das, finde ich, ist wirklich eine Verletzung von Datenschutzansprüchen. Aber bei diesem anderen reden wir ja noch zusätzlich von einer Diskriminierung von bestimmten Menschen. Also ungefähr 20% aller Handybenutzer haben Handys, die technisch gar nicht funktionieren mit der App. Also die App funktioniert da nicht. Ja. Entweder haben sie kein Betriebssystem, wo das geht, oder sie haben ein älteres Handy, wo die App einfach nicht runtergeladen werden kann. Die kann ich doch nicht aussperren von irgendwelchen Arbeitsplätzen, vom Kinobesuch oder vom Restaurant. Das geht nicht. Ich kann auch nicht Menschen zwingen, ein Handy zu haben, die bis jetzt gar keins haben. Oder die kein Smartphone haben, sondern irgendein steinaltes Dummphone. Ja, das kann ich nicht machen. Ich kann auch nicht sagen, du musst mir beweisen, dass es angeschaltet ist, dass das Akku aufgeladen ist, dass Bluetooth aktiviert ist, nur dann funktioniert ja die App. Da müsste ich theoretisch alle 10 Minuten an den Tischen im Restaurant kontrollieren, ob Bluetooth immer noch an ist. Das ist doch in der Praxis nicht machbar. Also es ist praktisch nicht durchsetzbar. Es ist eine Diskriminierung von Personengruppen, insbesondere im Übrigen von ärmeren Personengruppen, die sich solche teuren Handys, ja, schöne neue Apple-iPhones gar nicht leisten können. Das finde ich inakzeptabel in unserer Gesellschaft und das darf es einfach nicht geben.
Frau Domscheit-Berg, damit das Ganze zu einem Erfolg wird, muss diese App außerdem von möglichst vielen Menschen runtergeladen werden. Was sollte die Bundesregierung tun, wenn das nicht passiert? Also wenn die deutschen Handynutzer da zu zögerlich sind?
Ich glaube, die wichtigste Maßnahme ist, bei allem, was sie tun, zu überlegen, ob es Vertrauen in die App steigert oder nicht. Und ein solches Corona-Warn-App-Gesetz, das Menschen verbriefte Rechte gesetzlich zuschreibt, das wäre eine sehr, sehr vertrauensbildende Maßnahme. Und wenn man also merkt, dass es auf anderen Wegen noch nicht genug funktioniert und die Werbespots auf allen möglichen Kanälen dann noch nicht ausreichen, dann muss man eben endlich so ein Corona-Warn-App-Gesetz machen, weil man dieses Vertrauen braucht. Zwang ist für mich gar keine Option, weil es gibt dafür keine rechtliche Grundlage, sowas zu erzwingen. Es ist in der Praxis nicht durchsetzbar. Es würde uns viel zu viele Menschen diskriminieren. Also muss man ja auf anderen Wegen die Freiwilligkeit erreichen. Da muss man weiter transparent sein und man muss hervorragend aufklären und den Menschen zeigen, was ist denn der unmittelbare Nutzen, den Sie, Ihre Angehörigen, Bekannten, Verwandten und ArbeitskollegInnen davon haben, dass man diese App benutzt. Damit steht und fällt das am Ende.
Die Sicht war das von Anke Domscheit-Berg, netzpolitische Sprecherin der Linkspartei. Frau Domscheit-Berg, vielen Dank für das Interview.
Gerne.
Und dieses Gespräch haben wir heute Abend kurz vor der Sendung aufgezeichnet. 23.30 Uhr, Sie hören das Journal vor Mitternacht im Deutschlandfunk. Die Corona-Krise hat auch außenpolitisch so einiges verschoben. Die Kluft zwischen den USA und China zum Beispiel, die ist noch einmal größer geworden. Vor allem zu sehen an den massiven Anschuldigungen aus dem Weißen Haus. Die Führung in Peking habe das Virus sozusagen weltweit exportiert. Wie soll nun Deutschland, wie soll die Europäische Union mit diesem Duell zwischen den beiden Mächten umgehen? Der amerikanische Außenminister Mike Pompeo hat darüber heute mit seinen europäischen Kollegen beraten. Bettina Klein.
Für alle, die in der letzten Zeit Zweifel bekommen hatten, stellte Josep Borrell, der EU-Außenbeauftragte, heute Abend klar.
The Transatlantic Partnership is one of the key pillars of the world order.
Die transatlantische Partnerschaft ist eine der tragenden Säulen der Weltordnung. Alle EU-Staaten wollen die enge Zusammenarbeit mit den USA fortsetzen, auch wenn man nicht überall einer Meinung sei. Was eigentlich nach einer Plattitüde klingt, ist in diesen Zeiten dennoch ein nicht ganz unwichtiges Bekenntnis. Befürchten doch manche, dass potenziell vor die Wahl gestellt zwischen der Partnerschaft mit den USA oder einer mit China die politische Ausrichtung der EU nicht mehr ganz klar sein könnte. Auch Heiko Maas betonte vor der Videoschalte der EU-Außenminister mit ihrem US-Kollegen Mike Pompeo die gemeinsamen Kerninteressen mit Blick auf China. Faire Investitions- und Handelsbeziehungen, die Einhaltung internationaler Verträge, auch in Hongkong, und der Kampf gegen das Coronavirus.
Diese Erwartung werden wir gegenüber China nur dann durchsetzen können, wenn Europa und die USA an einem Strang ziehen, und zwar auf der Basis der gemeinsamen Werte, die uns nach wie vor verbinden.
Von einer Bedrohung der westlichen Werte durch China will der deutsche Außenminister, anders als die USA, aber nicht sprechen. Die EU setze weiter auf Dialog mit dem Land und Maas hofft, dass der für September geplante, aber wegen Corona geplatzte China-Gipfel doch noch in diesem Jahr, also noch unter deutscher EU-Ratspräsidentschaft, nachgeholt werden kann. Der EU-Außenbeauftragte sprach danach von einem bilateralen Dialog über China, der mit den USA geführt werden soll. Im Laufe der Pressekonferenz präzisierte Borrell jedoch, dies sei ein Vorschlag seinerseits gewesen, also noch keine Vereinbarung. Immerhin habe man heute mit dem amerikanischen Kollegen pro Thema nur eine knappe halbe Stunde Zeit gehabt, zu wenig, um irgendetwas zu vertiefen. Das gilt auch für die besprochene Situation im Nahen Osten. Der US-Friedensplan habe zwar Momentum gebracht, sagte Borrell, gleichzeitig ist klar, dass die EU die geplante Annexion von Teilen des Westjordanlandes als Verstoß gegen internationales Recht ablehnt. Heiko Maas forderte einen neuen Friedensprozess, am besten in einem multilateralen Format. In der EU gehen jedoch auch hierüber die Meinungen auseinander. Luxemburg wünscht sich einen härteren Kurs, Ungarn steht näher bei Israel, Deutschland setzt sich auch hier stark für Dialog ein. Dass die USA von ihren Plänen bis zum 1. Juli abrücken würden, dafür gab es heute jedenfalls keinerlei Anzeichen.
Bettina Klein berichtete aus Brüssel. Um 23.33 Uhr machen wir weiter mit Kurzbeiträgen aus dem In- und Ausland. Die Bundesregierung plant für das laufende Jahr eine Neuverschuldung von 218 Milliarden Euro. Das ist deutlich mehr als bislang veranschlagt. Volker Fintermer.
Die im Grundgesetz festgeschriebene Grenze der Verschuldung wird um 118,7 Milliarden Euro überschritten, was aus Sicht der Bundesregierung weiterhin aufgrund der außergewöhnlichen Notsituation notwendig ist. Damit steigt aber die gesamtstaatliche Schuldenquote Deutschlands erneut auf 77% des Bruttoinlandsprodukts an, nachdem es durch die Sparhaushalte der vergangenen Jahre gelungen war, die Schuldenquote unter die 60%-Marke der EU-Verträge zu drücken. Unter anderem deshalb habe Deutschland derzeit aber keine Probleme, sich mit Geld am Kapitalmarkt zu versorgen, heißt es aus dem Finanzministerium. Mit dem Nachtragshaushalt muss aber auch der Tilgungsplan für die Schuldenbremse übersteigenden 118 Milliarden Euro angepasst werden. Dieser Betrag soll beginnend ab dem Jahr 2023 in 20 Jahresschritten abgetragen werden, was jetzt auf knapp 6 Milliarden Euro pro Jahr zusätzlich zum normalen Schuldendienst hinausläuft, die erwirtschaftet oder eingespart werden müssen. FDP-Haushälter Otto Fricke rief derweil schon zum vorübergehenden Verzicht auf Projekte wie etwa die Grundrente auf. Wer in der Krise nicht bereit sei, auf bestimmte Ausgaben zu verzichten, der werde am Ende nichts mehr zu verteilen haben, sagte der FDP-Politiker.
Es sind schwere Vorwürfe gegen die Berliner Behörden. Sie sollen Mitverantwortung tragen für mehrere Fälle von Kindesmissbrauch. Das besagt eine aktuelle Untersuchung. Jan Menzel.
Zwei Betroffene hatten die Aufarbeitung des Skandals in Gang gesetzt. Sie waren als Sechsjährige in die Pflegestelle eines vorbestraften pädophilen Pflegevaters gekommen. Jugendämter und Senatsverwaltungen schauten dabei nicht nur weg, sie machten mit. Von einem Netzwerk, das der Bericht aufgedeckt habe, sprach Bildungssenatorin Scheres. Im Zentrum dieses Netzwerks saß der 2008 verstorbene Sozialpädagoge Helmut Kendler. Er propagierte die Unterbringung von Kindern bei Pädophilen, nannte es Experiment und galt seinerzeit als renommierter Experte. Die vom Senat beauftragten Wissenschaftler sprechen in ihrem Untersuchungsbericht von Kindeswohlgefährdung in staatlicher Verantwortung. Bildungssenatorin Scheres kündigt an, dass Berlin für dieses bedrückende Kapitel und das Behördenversagen Verantwortung übernehme. Rechtlich gesehen sind die Missbrauchsfälle allerdings verjährt. Scheres versprach aber, dass das Land die Opfer außergerichtlich entschädigen werde. Die Wissenschaftler deckten zudem einen weiteren Fall auf. Bei den Nachforschungen habe sich ein Betroffener gemeldet, der von Berliner Ämtern bei einer Pflegestelle in Westdeutschland untergebracht wurde.
Mehr als 100 neue Corona-Fälle in Chinas Hauptstadt Peking, das meldet die Weltgesundheitsorganisation. Die Zahlen in der Metropole steigen schon seit Tagen. Dietrich Karl Meurer.
Dass nach einer Phase von mehr als 50 Tagen ohne neue Fälle nun in Peking ein erneuter Ausbruch dieser Größenordnung festgestellt werden musste, sei ein Grund zur Sorge. Das sagte der Notfalldirektor der Weltgesundheitsorganisation Mike Ryan in Genf auf einer im Internet übertragenen Pressekonferenz. Und weiter, der Ausbruch müsse erforscht und unter Kontrolle gebracht werden. Auf die Frage hin, ob das Virus mit Lachs oder durch Lachsverpackungen in die chinesische Hauptstadt gekommen sei, gab sich der WHO-Experte zurückhaltend. Das sei eine Hypothese, die untersucht werden müsse. Als Hauptübertragungsweg des Coronavirus gelte jedoch weiterhin die Mensch-zu-Mensch-Übertragung über die Atemorgane. Bei der Weltgesundheitsorganisation ist man besorgt über das Tempo, mit dem sich das Virus in einigen Regionen der Welt ausbreitet. WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus sagte, dauerte es mehr als 2 Monate, bis sich die ersten 100.000 Menschen mit dem Virus angesteckt hatten, so waren es innerhalb der letzten 2 Wochen beinahe täglich mehr als 100.000 neue Fälle. Weltweit hätten sich 7,8 Millionen Menschen mit dem Coronavirus infiziert. 430.000 Menschen sind laut WHO an Covid-19 gestorben.
Nach dem Tod eines weiteren schwarzen US-Bürgers in Atlanta bei einem Polizeieinsatz werden immer mehr Zweifel laut an der Arbeitsweise von US-Sicherheitskräften. Claudia Sarre.
Zuständige Staatsanwalt von Georgia sagte, er wolle bis Mitte der Woche entscheiden, ob gegen den Polizisten, der geschossen hatte, Anklage erhoben wird. Vorher sollten noch 2 Zeugen gehört werden. Ein weißer Polizist hatte am Freitagabend den Afroamerikaner Rashad Brooks niedergeschossen. Dieser hatte sich zuvor der Festnahme widersetzt und dem Beamten einen Elektroschocker abgenommen. Aufnahmen einer Sicherheitskamera zeigen, wie er mit dem Elektroschocker auf den Beamten zielte, der daraufhin 2 Schüsse abfeuerte. Brooks starb später in einem Krankenhaus. Die NAACP, eine der wichtigsten schwarzen Bürgerrechtsorganisationen in den USA, hat für heute zum Marsch auf Georgia aufgerufen. Es wird erwartet, dass sich tausende Menschen am State Capitol in Atlanta versammeln, um für die Gleichbehandlung von Afroamerikanern und Weißen zu demonstrieren. Am Wochenende waren wieder landesweit zahlreiche Menschen auf die Straße gegangen, um gegen Rassismus und Polizeigewalt zu protestieren.
Es ist ein höchst umstrittenes Verfahren gewesen. Ein russisches Gericht hat einen US-Bürger zu 16 Jahren Haft verurteilt. Sabine Stöhr.
Nach seiner Verurteilung durch das Moskauer Stadtgericht muss Paul Whelan jetzt in eine Hochsicherheitsstrafkolonie. Der 50-Jährige ist im Dezember 2018 in Moskau verhaftet worden mit dem Vorwurf Spionage. Er soll Staatsgeheimnisse übergeben bekommen haben. Damals hatte er in einem Hotel übernachtet, um bei der Hochzeit seines Freundes und dessen russischer Frau dabei zu sein. Der US-Bürger weist alle Vorwürfe zurück und sein Anwalt erklärte im Prozess, Whelan habe den fraglichen USB-Stick von einem Bekannten angenommen, in dem Glauben, da seien Urlaubsfotos drauf. Es sei ein Hinterhalt gewesen. Tatsächlich, so das Gericht, soll auf dem Stick aber eine geheime Liste von Mitarbeitern einer der russischen Strafverfolgungsbehörden gewesen sein. Whelan selbst nannte das Urteil heute politisch und erklärte, er werde in Berufung gehen. Warum der US-Soldat, der auch noch weitere Staatsbürgerschaften trägt, zu einer so auffällig hohen Strafe verurteilt wurde, ist unklar. Möglicherweise soll er damit gegen einen der Russen ausgetauscht werden, die in den USA verurteilt wurden. Whelans Anwalt erklärte, das könnte nach Inkrafttreten des Urteils entschieden werden. Der Fall wurde unter Ausschluss der Öffentlichkeit verhandelt. Die US-Botschaft kritisierte den Prozess als unfair und hob hervor, dass keine Beweise vorgebracht worden seien. Der US-Botschafter in Moskau sagte, das alles werde sich nicht positiv auf die Beziehungen zwischen den USA und Russland auswirken.
Und an den Börsen, da wurde auch heute vor allem darüber spekuliert, wie schnell das jetzt geht mit der wirtschaftlichen Erholung nach Corona. Volker Hirt aus Frankfurt.
Die Anleger hatten sich bis vor einer Woche, als die Kurse nach oben schnellten, doch eher daran orientiert, wie schnell sich die Wirtschaft erholt. Ja, das könnte bei einigen Unternehmen schnell gehen, bei Volkswagen zum Beispiel. Da erwartet man natürlich für das zweite Quartal, also den Zeitraum von April bis Juni, dramatische Verluste in Zeiten, in denen heute andere Gedanken haben, als sich Autos zu kaufen. Aber trotz dieser Verluste rechnet VW-Finanzvorstand Frank Witter fürs Gesamtjahr sogar mit einem moderaten Gewinn. Das kann aber nur gehen über dramatische Einschnitte und die werden unweigerlich die Belegschaft treffen. Es werden Jobs abgebaut, nicht nur bei VW, auch bei Lufthansa. Manche sagen schon, die Großen werden sich gesund schrumpfen. VW bekommt es von den Anlegern gedankt. Der Kurs der Aktie ist zweiter Tagessieger im DAX mit einem Plus von rund 2,5%. Wenn sich die Lufthansa auf jetziges Aktionsniveau gesund schrumpft, bleibt nicht mehr viel übrig. Lufthansa ist der große Verlierer heute mit einem Minus von 3,5%. So sehr im Schrumpfen auch Chancen liegen, volkswirtschaftlich kann es die Unternehmen wieder einholen. Eine hohe Arbeitslosigkeit führt zu weniger Kaufkraft und Laune. Das alles und die neuesten Corona-Zahlen aus China und den USA machen die Anleger vielleicht nachdenklicher, definitiv aber vorsichtiger als noch vor 10 Tagen. Der DAX gewinnt im Parketthandel dennoch leicht, 0,3%, und steht bei ganz knapp unter 12.000 Punkten.
Volker Hirt war das mit dem Börsenbericht aus Frankfurt. Wir kommen zur deutschen Innenpolitik. Und da geht es nach wie vor allem um einen jungen Shootingstar in der CDU, um den Bundestagsabgeordneten Philipp Amthor nämlich. Seit Tagen häufen sich die Berichte über seine Nebentätigkeit für ein deutsch-amerikanisches Unternehmen und über seine Lobbyarbeit für diese Firma, auch in Berliner Regierungszirkeln. Und der Druck auf Amthor, der wird von Tag zu Tag größer, wie Katharina Hamberger berichtet.
Aussitzen geht nicht mehr, sagt Britta Hasselmann. Die parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen drängt nach dem Fall Amthor auf neue gesetzliche Regelungen.
Initiativen für mehr Transparenz dürfen im Bundestag nicht länger blockiert werden. Insbesondere die Union, aber auch die Koalition aus Union und SPD sind jetzt gefordert. Wir brauchen endlich die Einführung eines gesetzlichen Lobbyregisters,
sagt der Hasselmann unserem Hauptstadtstudio. Eine Forderung, die die Grünen schon länger vertreten. Auch die FDP ist mittlerweile für ein verpflichtendes Lobbyregister, in dem transparent gemacht werden soll, wie die registrierten Organisationen finanziert sind.
Und das ist natürlich auch ein Beitrag dazu, um die Sensibilität bei allen Kolleginnen und Kollegen hier im Haus dafür zu steigern, dass die Bürgerinnen und Bürger darauf vertrauen können, dass hier nicht private ökonomische Interessen vorgeben, wie sich die Abgeordneten verhalten, sondern dass es um ihre Überzeugung geht, wie sie für das Land Vorteile erwirken können,
sagte der parlamentarische Geschäftsführer der Liberalen Marco Buschmann unserem Hauptstadtstudio. Auch die Linke plädiert schon seit längerem für ein solches Register. Zudem fordert deren Vorsitzende Katja Kipping, dass Philipp Amthor Konsequenzen ziehen und sein Mandat abgeben sollte. Der CDU-Politiker soll laut Spiegel Lobbyarbeit für das US-Unternehmen Augustus Intelligence betrieben haben. Bereits 2018 soll Amthor in einem Brief beim Wirtschaftsministerium für das Startup geworben und um ein Treffen gebeten haben. Dieses soll auch noch im selben Jahr stattgefunden haben.
Es ist auf der Ebene meiner Mitarbeiter besprochen worden, wie das immer geschieht, wenn ein Abgeordneter des Deutschen Bundestages sich an uns wendet,
sagte Wirtschaftsminister und Christdemokrat Peter Altmaier. Sein Ministerium verweist darauf, dass bei diesem Gespräch auch der damalige parlamentarische Staatssekretär Christian Hirte anwesend war. Dabei oder später seien keine Kooperationen vereinbart und auch nicht über Fördergelder gesprochen worden. Es habe keine Folgetermine gegeben. Nicht mal ein Jahr später, im Frühjahr 2019, wurde Amthor dann laut Spiegel ins Board of Directors bei Augustus Intelligence berufen. Ein Gehalt soll er nicht bekommen haben, aber Aktienoptionen, die vom Erfolg des Unternehmens abhängig sind. Also möglicherweise auch davon, wie sehr Amthor sich für das Unternehmen eingesetzt hätte. Amthor hatte direkt nach dem Bekanntwerden der Recherchen des Spiegels ein Statement über soziale Medien verbreitet. Es war ein Fehler, schreibt der 27-Jährige. Er habe seine Tätigkeit für das Unternehmen der Bundestagsverwaltung bei Aufnahme im vergangenen Jahr angezeigt. Ich bin nicht käuflich, so Amthor wörtlich und weiter. Seine Nebentätigkeit habe er beendet, Anteilsoptionen des Unternehmens habe er nie ausgeübt und bereits zurückgegeben. Es bleiben jedoch Fragen offen, zum Beispiel wer für Reisen für Augustus Intelligence bezahlt hat, die der Christdemokrat laut Spiegel gemacht haben soll. Die Reaktionen in der CDU fallen unterschiedlich aus. Der parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Michael Große-Brömer, sagte der Welt, es werde sicherlich ein Gespräch geben, um den Sachverhalt zu klären. Andere betrachten die Diskussion um den jungen Abgeordneten bereits als erledigt. Amthor habe sehr gut auf den Fall reagiert, sagte der Hamburger Abgeordnete Christoph Bloss unserem Hauptstadtstudio. Haushaltspolitiker Eckhard Rehberg hingegen nennt Amthors Verhalten nicht gerade klug und clever. In der Bild fordert er von Amthor Aufklärung. Rehberg ist zudem kommissarischer Vorsitzender von Amthors Landesverband Mecklenburg-Vorpommern. Ein Posten, für den sich Amthor bewirbt, bislang mit Aussichten auf Erfolg. Er ist mittlerweile der einzige Kandidat für das Amt. Am Freitag will sich nun der Landesvorstand zusammensetzen, auch Amthor soll mit dabei sein. Im Herbst kommenden Jahres finden in dem Bundesland Landtagswahlen statt. Bislang schien es ausgemacht, dass Amthor auch als Spitzenkandidat für die Christdemokraten antreten wird.
Katharina Hamberger über die Kontroverse um den jungen CDU-Bundestagsabgeordneten Philipp Amthor. Rechtsextreme Tendenzen, Kadavergehorsam, eine toxische Verbandskultur. Das ist ein Beschwerdebrief, der es in sich hat. Ein Bundeswehrhauptmann hat ihn geschrieben an die Verteidigungsministerin. Und er beschreibt darin detailliert einige Probleme beim Kommando Spezialkräfte, die wohl selten so klar auf den Punkt gebracht worden sind. Und die zuständige Ministerin, Annegret Kramp-Karrenbauer, die reagiert jetzt auf eine ungewöhnliche Weise. Der Whistleblower wird nicht etwa ruhig gestellt oder strafversetzt, sondern er soll zum Teil der Lösung werden. Klaus Remme erklärt uns das genauer.
Nein, den Dienstweg hat der Hauptmann vom Kommando Spezialkräfte nicht eingehalten. Sein Brandbrief ging nicht an unmittelbare Vorgesetzte, nicht an die Wehrbeauftragte, sondern direkt an die Verteidigungsministerin. Doch der Bericht des KSK-Whistleblowers ist derart brisant, dass das Ministerium heute besondere Umstände attestierte. Es sei gut, dass die Mauer des Schweigens Risse bekomme, sagte Annegret Kramp-Karrenbauer heute zu Focus Online. Unmittelbare Konsequenzen gab es auch, so eine Sprecherin des Bundesverteidigungsministeriums.
Der Angehörige, der diesen Brief geschrieben hat, ist zum Chef des Stabes versetzt worden und wird dort mit seinen Erkenntnissen am Ende auch seinen Kommandeur unterstützen, dabei die Arbeitsgruppe Kommando Spezialkräfte nach allen Möglichkeiten mit Informationen zu versorgen.
Diese Arbeitsgruppe gab es schon vor Bekanntwerden des Briefs. Der MAD hatte längst eine höhere Dichte von rechtsextremen Verdachtsfällen im KSK ausgemacht, verglichen mit der gesamten Bundeswehr. Die Wehrbeauftragte des Bundestages, Eva Högel, sagte heute Morgen im Deutschlandfunk:
Es gibt keinen Generalverdacht, weder gegenüber dem KSK noch gegenüber der Bundeswehr insgesamt. Aber es gibt besorgniserregende Erkenntnisse jetzt. Es gibt eine Häufung von Einzelfällen, sodass man nicht mehr nur sagen kann, das sind nur Einzelfälle, sondern wir müssen auch sorgfältig untersuchen, ob es da rechtsextreme Strukturen oder Netzwerke gibt.
Einzelfälle oder Strukturprobleme, auch auf diese Frage werden von der Arbeitsgruppe noch vor der parlamentarischen Sommerpause im Juli Antworten erwartet. Grünen-Chef Robert Habeck positionierte sich heute so:
Wir brauchen eine Eliteeinheit, wir brauchen Truppen wie die KSK, aber sie müssen verfassungstreu sein. Und wenn da ein Zweifel besteht, dass sie gegen den Staat arbeiten, dann haben wir ein Problem im Kern der Wehrhaftigkeit der Demokratie.
Forderungen nach einer Auflösung des Kommandos trat Högel heute entgegen. Darüber sollten wir nicht mal nachdenken, sagte die Wehrbeauftragte. Aus dem Verteidigungsministerium hieß es dazu, die Arbeitsgruppe benötige Zeit, es gebe keine Denkverbote.
Klaus Remme berichtete. Andreas Kalbitz gilt als Galionsfigur der äußersten Rechten in der AfD. Er zählte zu den führenden Köpfen im mittlerweile aufgelösten rechtsnationalen Flügel und er war bis zu seinem Rauswurf durch die Bundesspitze Fraktionschef der AfD im Landtag von Brandenburg. Ganz rechts oder rechtsextrem ist allerdings wohl nicht nur Andreas Kalbitz. Möglicherweise passt die Beschreibung auf den gesamten Landesverband in Brandenburg. So sieht das zumindest der Verfassungsschutz in dem Bundesland. Die AfD dort gilt seit heute offiziell als Verdachtsfall. Christoph Richter.
Die Brandenburger AfD hat sich seit ihrer Gründung stetig radikalisiert und wird mittlerweile von Bestrebungen dominiert, die ganz eindeutig gegen unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung gerichtet sind.
So begründete Brandenburgs CDU-Innenminister Michael Stübgen die Einstufung des AfD-Landesverbandes Brandenburg zum Beobachtungsfall. Das sei das Ergebnis einer langen und intensiven Auswertung gesicherter Erkenntnisse, so Stübgen weiter. Es gebe zahlreiche Belege, dass der AfD-Landesverband Brandenburg eng vernetzt sei mit rechtsextremistischen Strukturen.
Und versucht dabei, die Brandmauern der Demokratie zu schleifen.
Zudem sei die Brandenburger AfD geprägt und dominiert vom Gedankengut des Flügels, so Innenminister Stübgen weiter.
Die vermeintliche Auflösung des Flügels macht da keinen Unterschied. In der Brandenburger AfD ist der Flügel längst der ganze Vogel.
Nach Erkenntnissen des Brandenburger Verfassungsschutzchef Jörg Müller seien 40%, also knapp die Hälfte aller Mitglieder der AfD, in Brandenburg dem Flügel zuzuordnen. Man sehe mit Sorge, welchen Weg die AfD eingeschlagen habe.
Mit der nun vorgenommenen Einstufung als Beobachtungsobjekt in Form des Verdachtsfalls steht die AfD Brandenburg somit nur eine Stufe vor der erwiesenen extremistischen Bestrebungen.
Damit sind nach Ansicht des Verfassungsschutzes gewaltsame Aktivitäten gemeint, an deren Ende die Zerstörung der Demokratie steht. Einen weiteren Beleg für die extremistische Ausprägung des AfD-Landesverbandes könnte man daran ablesen, dass man weiterhin an dem einzigen Landeschef und früheren Fraktionsvorsitzenden Andreas Kalbitz festhalte, obwohl er vom AfD-Bundesvorstand aus der Partei geworfen wurde. Zudem gäbe es personelle Verflechtungen der Brandenburger AfD mit der als gesichert rechtsextremistisch eingestuften identitären Bewegung. Auch die enge Verknüpfung mit dem rechtsextremistischen Verein Zukunft Heimat aus Cottbus mache den Brandenburgischen Landesverband zum Beobachtungsobjekt. Vereinschef ist Christoph Berndt, der auch der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der AfD-Landtagsfraktion in Potsdam ist, dessen Aktivitäten darauf abzielten, die Demokratie verächtlich zu machen. Das sei auch bei Demonstrationen des Vereins gegen die Corona-Maßnahmen zu beobachten. Hier habe Berndt die Maßnahmen mit Hitlers Ermächtigungsgesetz gleichgestellt. Zum Vorschein komme eine verbale Totalität und Aggressivität. Die Behörde dürfe nun nachrichtendienstliche Mittel und Methoden nutzen, um zu klären, ob sich diese Anhaltspunkte bestätigen, so Müller weiter. Ausgeschlossen von der Beobachtung ist die parlamentarische Arbeit von Fraktionsmitgliedern.
Mit der jetzigen Einstufung steht jedenfalls fest, die Demokratie ist wehrhaft, der Rechtsstaat funktioniert und der Verfassungsschutz sorgt für Klarheit.
Innerhalb der AfD-Fraktion in Brandenburg sieht man im Vorgehen des Verfassungsschutzes eine Instrumentalisierung des Inlandsgeheimdienstes. Andreas Kalbitz bezeichnet die Einstufung des AfD-Landesverbands als Verdachtsfall gegenüber der dpa als Fehler. Sebastian Walter, der Fraktionschef der Linken im Brandenburger Landtag, begrüßt die Entscheidung des Verfassungsschutzes, der nun endlich erkannt habe, wie Walter sagt, dass die AfD eine Bedrohung für die Demokratie ist.
Die Beobachtung durch den Verfassungsschutz darf aber anders als in den 90er Jahren nicht zu einer Stärkung und zu einem weiteren Aufbau von rechten Strukturen führen, sondern muss tatsächlich dazu führen, dass hier beobachtet wird und dann auch dementsprechend gehandelt wird.
Eine wache Zivilgesellschaft sei der beste Verfassungsschutz, so Walter weiter. Für Jan Redmann, den Fraktionschef der CDU im Brandenburger Landtag, ist die Entscheidung des Verfassungsschutzes vor dem Hintergrund des Agierens der AfD in Brandenburg letztlich nur folgerichtig.
Jede moderate Stimme ist mittlerweile ausgeschaltet, verstummt. Von Abgrenzungen oder roten Linien kann da gar keine Rede sein. Der Brandenburger AfD-Landesverband steht aus unserer Sicht nicht mehr auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung.
Derweil jetzt auch Forderungen nach einer Beobachtung der AfD in anderen Bundesländern gestellt werden. So heißt es bei der SPD in Sachsen-Anhalt, dass auch dort eine Beobachtung der AfD dringend geboten sei, weil auch dort die Rechtspopulisten mit der extremen Rechten eng verbunden seien.
Christoph Richter über die Einstufung der Brandenburger AfD zum rechtsextremen Verdachtsfall. Und dieses Thema beschäftigt auch viele Kommentatoren in den deutschen Tageszeitungen. Katrin Baumhöfer.
Ein schwerer Eingriff, der aber fällig war, urteilt zum Beispiel der Kölner Stadtanzeiger. Die Partei hat sich seit ihrer Gründung in Brandenburg permanent radikalisiert. Der völkisch-nationalistische Flügel ist zwar offiziell aufgelöst, aber seine Protagonisten sind noch da, viele in einflussreichen Positionen. Oder, wie es der Innenminister ausdrückt, in der Brandenburger AfD ist der Flügel längst der ganze Vogel. Bedenklich wäre es gewesen, findet die Rheinzeitung aus Koblenz mit Blick auf den bisherigen Landesvorsitzenden, Wenn der Verfassungsschutz den Machtkampf innerhalb der AfD um den Ausschluss oder den Aufstieg des Rechtsextremismus als belangloses Geplänkel abgetan hätte. Kalbitz war eine maßgebliche Führungsfigur des völkisch-nationalistischen Flügels der AfD. Spätestens dann, wenn Parteichef Jörg Meuthen mit seinem Versuch scheitert, die Rechtsextremen aus der Partei herauszudrängen und diese stattdessen immer mehr den Kurs der AfD bestimmen, wird die Beobachtung der Gesamtpartei zwingend sein. Mit der Beobachtung in Brandenburg wird es für die AfD schwerer, sich als normale bürgerlich-konservative Partei zu präsentieren, glaubt auch das Straubinger Tagblatt. Irgendwann wird die Partei die Frage beantworten müssen, wie weit rechts sie denn steht und wie sie es mit völkischem Gedankengut hält. In den kommenden Stunden soll die Corona-App in den App-Stores freigeschaltet werden. Die Mittelbayerische Zeitung aus Regensburg macht sich Gedanken um deren Erfolg. Nur wenn viele Menschen mitmachen, wird es möglich sein, Kontakte künftig besser nachzuverfolgen. Damit es dazu kommt, müssen die Bürger der App uneingeschränkt vertrauen können. Die Bundesregierung versucht es mit großem Tamtam. Vier Bundesminister, die Digitalisierungsbeauftragte, hohe Vertreter der Entwicklerfirmen und des Robert-Koch-Instituts sollen bei der Präsentation auflaufen. Eine große Werbekampagne soll folgen. Ein App-Gesetz wäre sinnvoller, um Vertrauen zu gewinnen. Die Heilbronner Stimme hält Kritikern der App entgegen: Es werden keine Daten zentral gespeichert. Es lassen sich keine Infektionsketten von Person zu Person zurückverfolgen. Der Programmcode wurde veröffentlicht und enthält somit keine versteckten Funktionen. Mehr Transparenz geht nicht. Der Tagesspiegel aus Berlin sieht die Gefahr, die App könnte bei Bürgerinnen und Bürgern nicht gut ankommen und warnt: Der größte Fehler wäre, sich bei enttäuschenden Nutzerzahlen nach dem Start erneut mit Vorschlägen zu überbieten, wie die Nutzung attraktiver gemacht werden könnte. App-Nutzer dürfen keinerlei Vorteile und Nicht-Nutzer keinerlei Nachteile haben. Frühzeitig über die erhöhte Gefahr einer womöglich tödlichen Infektion informiert zu werden, ist Anreiz genug.
Katrin Baumhöfer, vielen Dank für diese Blicke in die Kommentarspalten der Tageszeitung von morgen. Hier im Deutschlandfunk geht es gleich nach den Nachrichten um Mitternacht weiter mit der Sendung Fazit in der Radionacht. Ein Thema dann unter anderem das weltweite Schleifen von Denkmälern. Bis hier im Mikrofon war Tobias Armbruster. Ihnen eine angenehme Nacht.